Exon und Voice, zwei Begriffe aus der Soziologie Albert O. Hirschmanns, wurden eben als zwei kontrastierende Reaktionen von Konsumenten oder von Mitgliedern von Organisationen auf eine von ihnen wahrgenommene Verschlechterung in der Qualität der Waren, die sie kaufen, oder der Dienst- und Sozialleistungen, die sie erhalten, definiert. Dieses politische Phänomen der Abwanderung des Widerspruchs von Hirschmann übertragen auf die Situation der DDR vor und nach dem Zusammenbruch 1989 versuchen wir durch Gesprächssituationen im Touch als Möglichkeit einer Medienkritik, die sich durch Abwanderung und Widerspruch kennzeichnen lässt, herzustellen. Hiermit versuchen wir, die demokratischen Formen des Rundfunks als Grundgedanken zu erinnern, inwiefern der Rundfunk der Gesellschaft als Ganzer gehören sollte, nicht dem Staat oder einer Partei oder sonstigen Einzelinteressen. Hierzu gab es für diese Sendeform Anregungen, wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Moderatoren als Kuratoren verstanden wurden, deren Selbstverständnis in der Neugestaltung Deutschlands bestand. Die literarischen Arbeiten von Arnfried Astel, der über 30 Jahre beim Saarländischen Rundfunk Gespräche über Literatur führte, ein aktueller Buchtitel ist Seid ein Gespräch, wir sind, und eben dabei Hörer- und Marketingvorgaben dafür strikt ablehnte, sind hier eben genauso wichtig. Darauf bezieht sich die Frage, wie kann dieser Ort, das TAT im Bockenheimer Depot in seiner letzten Spielzeit für Erkenntnis- und Erinnerungsarbeiten genutzt werden, auch in dem, wie man sich dann 2004 in Frankfurt an einer Schläf erinnern wird und seine Art, Theater zu revolutionieren. Die jeweils zweistündigen Gespräche im Eingangsbereich des Bockenheimer Depots markieren damit nicht nur einen Raum als medialen, sondern dieser wird in seiner zeitlichen Struktur gestaltet. Die jeweiligen Forschungsfragen und Arbeitsweisen unterschiedlicher Medien, Wissenschaft, Kunst, Theater, Ballett, Literatur oder auch das Fernsehen, können so aus einem Unmarked Space, das ist ein Begriff von Juliane Rebentisch, mit der wir im April sprechen werden, durch das Zusammenwirken von Form und Medium für Beobachter ohne Beobachter, wahrnehmbar ohne Sichtbarkeit, sichtbar aber nicht hörbar zugleich, die Medialität und den Produktionsprozess von Kunst erfahrbar machen. Die mediale Erfindung eines Kunstwerks ist der experimentelle Rahmen von Accident Voice. Die dort stattfindenden Gespräche werden in Form von narrativen Interviews geführt. Es können jedoch auch Performances stattfinden. Diese Gespräche sind jeweils sonntags von 18 bis 20 Uhr im TAT. Und es hat sich schon einiges in der Form verändert. Diesmal heute eben das Gespräch mit Arnfried Astel, Silke Scheuermann und Matthias Göritz, drei deutsche Lyriker. Jetzt bitte nicht mehr durch den Eingang gehen. Ja, ich weiß nicht, links, links. Ja, okay. So, wir fangen jetzt an. Also, heute der Radio-Workshop Exit and Voice. Im Studio darf ich begrüßen eben Silke Scheuermann, Matthias Göritz und Arnfried Astel. Und an sich haben wir jetzt eine Art Reihenfolge. Es soll zuerst eine Art Lesereise, Lesestunde geben, was ja auch fast mit den unterschiedlichen Titeln zusammenpasst, zum Beispiel Wohin der Hase läuft von Arnfried Astel wäre sehr passend für eine Lesereise, um sozusagen dem springenden Punkt nachzulaufen, als auch Silke Scheuermann, die mit dem zärtlichsten Punkt im All ihren neuen Lyrikband vorgelegt hat. Und mit diesem zärtlichsten Punkt im All, wo wir dann natürlich nachher auch nachfragen müssen, welcher Punkt das genau sein soll. Und Matthias Göritz, der hier mit einem Buch sitzt, das Loops heißt. Vielleicht werden wir auch hier Redeloops erzeugen, möglicherweise indem, wie wir direkt anfangen, hier ein Gespräch zu führen. Und ich denke, während der einzelnen Texte, vielleicht ist es möglich, dass ich nach den einzelnen Also wir fangen nochmal an, weil es Probleme mit dem DAT gab. Jetzt bitte nicht mehr durch den Eingang gehen. Ja, ich weiß nicht, links, links. Ja, okay. So, wir fangen jetzt an. Also, heute der Radio-Workshop Exit und Voice. Im Studio darf ich begrüßen eben Silke Scheuermann, Matthias Göritz und Arnfried Astel. Und an sich haben wir jetzt eine Art Reihenfolge. Es soll zuerst eine Art Lesereise, Lesestunde geben, was ja auch fast mit den unterschiedlichen Titeln zusammenpasst, zum Beispiel Wohin der Hase läuft von Arnfried Astel wäre sehr passend für eine Lesereise, um sozusagen dem springenden Punkt nachzulaufen, als auch Silke Scheuermann, die mit dem zärtlichsten Punkt im All ihren neuen Lyrikband vorgelegt hat. Und mit diesem zärtlichsten Punkt im All, wo wir dann natürlich nachher auch nachfragen müssen, welcher Punkt das genau sein soll. Und Matthias Göritz, der hier mit einem Buch sitzt, das Loops heißt. Vielleicht werden wir auch hier Redeloops erzeugen, möglicherweise indem wir direkt anfangen, hier ein Gespräch zu führen. Und ich denke, während der einzelnen Texte. Vielleicht ist es möglich, dass ich nach den einzelnen Texten auch nochmal dann nachfragen kann. Ist es denn gut zu verstehen? Also nicht, dass jetzt die Musik im Hintergrund stört? Nein, sie stört anscheinend nicht. Doch, sie stört. Dann müsste sie doch oben ein bisschen leiser gemacht werden. Die Musik im Hintergrund, weil sie zu laut ist, diese Tanzmusik. Danke. Wunderbar. Und Arnfried Astel muss ich auch noch dazu sagen, und das freut mich ganz besonders hier in diesem Radio-Workshop, dass Arnfried Astel über 30 Jahre tatsächlich auch Autorengespräche im Saarländischen Rundfunk geführt hat. Und genau diese Art von Gesprächen, wie wir auch gerade schon versucht haben anzufangen, man könnte Fragen stellen. Wir stellen normalerweise hier Fragen, die auch nur dazu anleiten, tatsächlich ein Gespräch zu führen, aber nicht ein Gespräch im Sinne von Frage-Antwort-Spiel, sondern tatsächlich, wir haben hier eine zweistündige Situation, in der aus der Situation etwas entstehen kann. Dann würde ich sagen, Silke, vielleicht magst du beginnen.
Ja, hört man das jetzt nicht?
Hört man das?
Ja, jetzt habe ich es natürlich gerade kurzzeitig übersteuert, aber nochmal was so? Sagen.
Ja.
Ja, nee, sprich mir.
Ja, okay. Ich lese.
Ja? Einfach lesen.
Ja. An die Gedichte, die mit Zeitreisen zu tun haben. Das Geschehene.
Kann man das verstehen? Nein.
Schlecht. Ja. Dann nimm meinen.
Aber dann ist das.
Jetzt gibt. Auch nicht? Jetzt, ja? Okay, an die Gedichte, die mit Zeitreisen zu tun haben. Das Geschehene schläft in mir. Ich legte mir Ketten um, geschenkte trojanische Sätze und die Sprache, in die ich gekleidet war, rannte der Katze nach über die Dächer. ließ mich mit logistischen Sorgen allein. Wohin mit diesen Erinnerungen an Gelesenes und Ungelesenes? Und was war eigentlich mit der Realität? Ich hörte, dass es im Dorf laut geworden war, wegen all der Leute vom Film, die etwas über den Regen machen wollten. Ich nahm die Ketten ab, überlegene, fiese Geschenke, und die Gedanken, die sich verhakt hatten, bekamen wieder frisch Luft. Sämtliche Bücher begannen zu schnurren. Die Wohnung stand plötzlich voll mit gepolsterten Körbchen. Das war friedlich. Und ich fand auch die passende Frage dazu. Möchtest du herkommen? So. Ja, jetzt ist es auch eingepegelt. Die Obsession, eine Vergangenheit zu haben, erhitzte die Steine. Wir fragen den Körper der liegenden Löwin, was sagt, liebes Sphinx, begabter Stein über die Arbeit? Einsam muss das sein, Wache halten, oder? Wenn alles kaputt ist, alles in extrem kleinen Scherben und nur noch unsere Fantasie spielt Puzzle. Liebe Sphinx, die versunkene Stadt ist wild bewachsen mit Langeweile und die letzten von dir gespeicherten Bilder sind nur Gesichter von Seuchen zergraben, sind nur juckender Sand auf den Tatzen für dich. Nur in Spuren erkennbar noch Ninive, oder nicht? Ruinen sind auch nur überwucherte Wunder, oder? Die sich so gut sie können strecken, schräg in unsere unbezähmbar romantische Vorstellung hinein. Unglaublich, wie wir uns darin Adressen geben, die jenen der Toten aufdringlich gleichen. Arme auf und ab, Beine auf und ab, gehen wir spazieren. Wir reden, wir filmen, wir trinken stummgelbe Limo und dann diese steinerne Schale, gefüllt mit absonderlich flüssiger Gegenwart aus. Alice und die Verabredung. Und dann hat sie sich eine Zeitmaschine gewünscht. Den Besuch bei einem Star des 17. Jahrhunderts. Ein kleines gestohlenes Date mit dem weichgesichtigen Jüngling. Jemand hätte Rembrandt nur ausrichten müssen, sie trage eine Malermütze, sei also leicht zu erkennen. Alice und die Trauer im Einmachglas. Warum, fragt sie, erfüllt sich die schlechte Vorhersage immer als erste, die dunkle, zerwelkte, als hätte wer ihr die Hand angebunden an einem zu heißen, zu kalten, extrem stacheligen Gegenstand. Zerschmettertes Glas wirkt so ähnlich, Wachs auf die Haut getropft, kleine Rasiermesserschnitte. Sie kann sich nicht mehr bewegen, nicht einmal mehr diese Finger, die Kuppen, die Nägel ohne Gekratze dazu benutzen, langsam geweinte Tränen herunterzuwischen. Da ist nur diese hyperaktive Trauer, die mit ihr wie ein Hündchen kreuz und quer durch den Keller rennt. Es gibt vielleicht was zu gewinnen, Preise für Aktivitäten, halb Folter, halb Formel 1. Dafür, dass man ihr Haus in ein Einmachglas umstrukturiert. Eines, in dem sich Erinnerung frisch hält. Grausam und unverständlich, wie jener Eindruck von Glück, der von ihm praktisch von jeder Tages- und Nachtzeit ausging.
So, vielleicht können wir die Musik im Hintergrund doch ein bisschen leiser machen, weil es ist, finde ich, doch konzentrationsstörend.
Ausmachen wäre noch besser.
Ja, wenn es ginge, wäre das jetzt echt super, weil dann können wir uns hier doch besser konzentrieren. Ich meine, es ist wirklich das Problem. Vielleicht könnten wir direkt mit Matthias Göritz fortfahren. Denn dann hätten wir einen guten Vergleich, glaube ich. Und dann würde ich auch gerne von Anfred Astel ein paar Texte hören, weil dann haben wir tatsächlich, glaube ich, eine gute Möglichkeit, auch über die unterschiedlichen Stile zu reden.
Acht Gedichte gehen ins Blau. Das Monster zeigt, noch bin ich nicht im Nichts. Die schöne Stelle hier im Blau zeigt mir das Monster an, das sagt: Ich bin im Bau, an dieser Stelle hier entsteht noch ein Gedicht. Acht Gedichte gehen ins Blau. Das Monster zeigt noch, bin ich nicht im Nichts. Die schöne Stelle hier im Blau zeigt mir das Monster an, das sagt, ich bin im Bau. An dieser Stelle hier entsteht noch ein Gedicht. Acht Gedichte gehen ins Blau. Das Monster zeigt noch, bin ich nicht im Nichts. Die schöne Stelle hier im Blau zeigt mir das Monster an, das sagt, ich bin im Bau. An dieser Stelle hier entsteht noch ein Gedicht. Acht Gedichte gehen ins Blau. Das Monster zeigt noch, bin ich nicht im Nichts. Die schöne Stelle hier im Blau zeigt mir das Monster an, das sagt, ich bin im Bau, ich bin im Bau, ich bin im Bau, ich bin im Bau. Etwas weniger als die acht Gedichte werden jetzt folgen. Ich lese vielleicht noch vier Gedichte aus dem Band Loops. Zuerst zwei Gedichte aus Chicago, wo der Loop, The Elevated Train, den Stadtkern umfasst und der inneren Stadt ihren Namen gibt. Chicago Loops. Alles ist eingefangen, die Landschaft in eine Fotografie, die Stimmung in Schrift, die großen Ereignisse im Fernsehen. Wer erinnert sich noch an die Nacht auf den 30. Juli, die roten Haare der Billardbesitzer, gespiegelt im Bildschirm über der Bar, sprechen, wie seltsam. Die drei in der Bar sind eine Cocktail-Society. Langsam rollt eine Kugel über das Gestern. War eine Tür angelehnt? Nein, nur der Ton abgedreht. Hitze wie eine Message. Von wem an wen? Wir fuhren von Block zu Block und auf das hohe Haus. Unten begehen die Autos Selbstmord im Zeitlupentempo. Verschwinden, beschleunigen, verschwinden. Und irgendwo hört man Spülungsgeräusche, Zikadenmusik. Durch die Fensterscheibe bohrt sich von tief unten ein Schuss. Die Landschaft liegt wie in einer Musik. Auf dem Tisch hocken Riesen. Zikaden und sehen uns an. Was müssen wir fremd sein? Am Tag werden die Hochhäuser aufeinander folgende Reihen von Bauklötzen sein. Spiegel voll Licht, Block für Block, als setzte sich Himmel dort neben mich. Nachts liebe ich Wasser, sondere Schweiß ab, schwimmend im See. Ich weiß ein Geräusch, Regen, das heißt häuserbedeckendes Wasser. Alles am Strand, nur Schatten an meiner Hand. Drei Gedichte aus einem anderen Zyklus. Der Zyklus heißt Hallerets Haus und führt in eine Landschaft der Kindheit. Strastje, strastje, da spielt noch jemand mit? Ich spiele auch mit. Für Volodya in Moskau. Ich gehe ans Fenster und werde ein schöner Abend. Was macht man im Himmel? Wer stirbt, ist nicht mehr auf der Welt. Im Himmel essen sie Eiscreme. Und wenn es die Farbe gibt, ist die Farbe nur ein geträumter Raum. Ich bin im Bauch von Mama. Gott macht dort Pizza. Wenn ich rauskomme, gibt's Lärm. Mama schreit, ich schreit. Die Hölle stelle ich mir lieber gar nicht erst vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sie gibt. Im Unterschied zu den vielen Dingen hat das Nichts die Farbe weiß. Meine Mütter kommen vom Affen. Ich kann keine Banane mehr sehen. All das macht Lärm. Und das Fegefeuer ist, glaube ich, wie die chemische Reinigung. Alles, was auf der Welt ist, stirbt. Und wenn wir dann weiterleben, zum Beispiel im Himmel, regnet es. Schnee. Wo die Eisbäume blühen, klopfen die Winterwörter auf die Straße. Nach einer Kranichwelt kommt die mit den Tauben. Man kann ihr Grau an der Tür kratzen hören. Ich bin auf Papas Schoß eingeschlafen. Wir hatten Nummernschilder gezählt. 40 Autos aus Deutschland, 10 aus Bielefeld. Schnee lässt sein Stück in die Dunkelheit fallen. Flocken haben mir ihre Namen verraten. Durch die Windschutzscheibe sehe ich ihren Aufschlag. Eben noch war es 5 und jetzt ist es 10. Furchtlos lenkt der Kapitän dieses Schiff durch die Uhr. Um 12 muss man in Zürich sein. Es ist noch lange Zeit zu schlafen. Mit brummendem Ton ziehen wir unseren Weg durch das Weltall. Danke.
Vielen Dank. Können wir jetzt auch noch von Ihnen Gedichte hören? Oder einen Text nach Wahl?
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie sich dafür interessieren, wohin der Hase läuft. Und da lese ich ein Gedicht aus dem Band, der so heißt, Wohin der Hase läuft, vor. Sozusagen das Titelgedicht. Das heißt, der Hase. Ich zeige dir eine Zielscheibe. Darauf abgebildet siehst du den Hasen, durchlöchert von einer Schrotladung. Und jetzt auf dem Heimweg zeige ich dir das Sternbild. Da siehst du, wohin der Hase läuft. Und auch, Sie haben vom springenden Punkt geredet und der interessiert mich natürlich auch. Und ich habe mal eine sehr kurze Grabschrift auf einen Floh verfasst. Und die lautet, hier liegt der springende Punkt. Ja, und jetzt, soll ich noch weitere Sachen vorlesen oder reicht das schon?
Ja, gerne.
Antwortend auf Ihre Zikaden, mit denen ich mich auch sehr beschäftige, lese ich ein Haiku-ähnliches Gedicht vor, sehr kurz. In den Pinien schrillen hier die Zikaden, lautere Grillen. Da es bei uns keine Zikaden gibt, haben die alten Übersetzer sich natürlich immer bemüht, was sie eigentlich sagen, wenn sie aus der Antike oder aus dem Mittelmeerraum eine Zikade übersetzen sollten. Und Wieland und andere haben das mit der Grille, die zwar nicht ganz so schrill ist, wiedergegeben. Und beides sind natürlich die Musentiere seit der Antike. Ja? Ich lese es nochmal vor, weil es so kurz ist. Das mit dem springenden Grabschrift auf einen Floh kann man sich, glaube ich, auch so merken. Das braucht man nicht nochmal vorzulesen. In den Pinien schrillen hier die Zikaden, lautere Grillen. Und wie es kommt, ein Gedicht, das heißt Frühling, wird es ja jetzt bald. Wenn ich Specht sage, geht eine Knospe auf. Ein Knopf springt mir vom Latz, wenn ich den Specht lachen höre. Die Amsel zerrt an meinen Schnürsenkeln. Honig aus der Antike. Aus dem Sand der Verwitterung mörtelt die Biene Zellen für ihre Brut. An die Säule des Tempels von Selinunt, in Augenhöhe, in der Höhe deiner Zungenspitze, winzige Schwalbennester triefend vom Honig aus den Blüten Persephones. Ja, schauen wir mal, was wir hier noch haben.
Gerne.
Ich habe außer dieser etwas seltsamen Leidenschaft, silbenzählende Gedichte zu verfassen, Haiku-ähnliche oder noch kürzere, die ich Stutz-Haikus oder Kurz-Haikus nenne, auch die altmodische Angewohnheit, Blankverse zu schreiben. Das sind fünffüßige Jampen, die nicht gereimt sind. Und da ich denke, dass Ihnen die auch zum Halse heraushängen und Sie eigentlich 100 Jahre schon den Leuten zum Halse raushängen, vor allen Dingen uns Schriftstellern, dachte ich, wenn es 100 Jahre zum Hals raushängt, dann ist die Zeit, dass man sie auch wieder verwenden kann. Niemand hat sie nämlich mehr verwendet. Und das sind zwei Gedichte über Steinzeitklingen aus Feuerstein. Und das erste heißt Lahm des Silex oder die Seele des Flint. Ist übrigens, sind gar keine Blankverse. Ich nehme das zurück. Kommt später. Ja? Lahm heißt natürlich die Klinge, die Lamelle. Schön und schnell in ihrer Gestalt wie eine Stromschnelle. Die leuchtet uns ein wie ein Blitz meiner Seele und schlagartig wissen wir, was falsch war, wird richtig. Lahm, das ist die Seele. Lahm des Silex, Donnerwetter, das ist die klingende Seele des Flint. Und jetzt, glaube ich, das nächste sind wirklich Blankverse. Die Steinzeitklinge wurde bald ein Boot, ein schwarzer Nachen in die Unterwelt. Die beste Klinge lag im Grab bei dir, gebogen wie der Schwung der eigenen Rippen. So manches Tier war über sie gesprungen. Sie klang auch selber, als sie abgesprungen, durch den gezielten Schlag vom größeren Stein. Der Klang soll auch mein Totenlied durchdringen. Und jetzt möchte ich ein Gedicht vorlesen, speziell für Wolfgang Kausen. Da müsste mir vielleicht jemand hier das Buch aufhalten, weil ich nämlich da gestisch vorgehen muss. Können Sie auch das Mikrofon halten? So ein bisschen, ja. Und zwar handelt es sich da um einen Lieblingsgegenstand, nämlich den Schneckendeckel einer Meeresschnecke, die heißt Turbanschnecke und auf Lateinisch Astrea rugosa. Und die ist auch hier in diesem Buch abgebildet, dieser Deckel, und der ist angewachsen. Und das Buch heißt, was ich dir sagen will, kann ich dir zeigen. Und ich zeige Ihnen jetzt, was das ist, ein Schneckendeckel. Oh, jetzt habe ich die Uhr auf mich angezogen. Eigentlich muss ich die Uhr dazu anhaben. Man braucht eben doch als Artist braucht man sein Handwerkszeug, ja? So, jetzt geht's. Wo die Uhr ist, er streift den Ärmel hoch, hinten auf dem Fußrücken ist der Deckel angewachsen. Meine linke Hand ist die Schnecke. Die beiden Finger sind ihre Fühler. Hier die rechte Faust ist ihr Gehäuse. Und wenn nun ein Feind kommt, verschwindet sie darin und zieht am Ende den Deckel nach wie eine Zugbrücke. Ist das deutlich? Ja? Auch natürlich dem es gebührt. Danke.
Okay.
Jetzt komme ich wieder selber zurecht, wenn es gut geht. Ja, ich lese mal hier gerade wieder, was da so liegt. Auch nun ein Gedicht in Blankversen. Das Ei des Hasen schwillt von Tag zu Tag. Es leuchtet voll erst in der Osternacht. Die Kugel legt ein Ei, das ist ihr Schatten. Die Sonne kräht vom Himmel ihren Schrei. Der Morgen ist nicht aller Tage Abend. Ich lebe ewig. Bald ist es vorbei. Und hier noch was vielleicht. Ja, ich habe gesagt, die Blankverse bestehen aus ist ein fünffüßiger Jambus, der nicht gereimt ist in der Regel. Deshalb blank, also das berühmte epische Versmaß seit Shakespeare und vor allem das alte Sonettmaß. Die ganz alten Sonette sind natürlich in ähnlichen Gedichten geschrieben, in ähnlichem Versmaß geschrieben, aber nicht blank, also natürlich gereimt. Und mich hat immer interessiert die Beziehung des Jambus, des Versfußes, zu der Jambe, die offenbar ihr Namensgeber ist. Das ist die Magd der Demeter, die Demeter in ihrer Trauer um ihre verlorene Tochter Persephone getröstet hat durch eine obszöne Gebärde. Und die Altphilologen reden nun darüber und wagen nicht einzusehen, nicht zu bekennen, dass sie wissen, was gemeint ist. Jedenfalls schreibt es niemand. Aber mich hat es immer interessiert und es ist offenbar eine Beziehung, zumal die Jamboforen, das sind die alten Spottdichter im Demeter-Kult. Und die seltsame Entdeckung, übrigens eine Rundfunkentdeckung von mir, wir mussten auch für Fernsehtext, oder wie nennt man das? Ja, mussten wir Gedichte abgeben, Gedicht der Woche. Und dann war die Mattscheibe immer zu klein für eine Gedichtzeile. Also mussten wir zum Beispiel Blankverse brechen. Und meine Kollegen haben das immer an ungeeigneten Stellen getan und irgendwie dachte ich, es gibt eine Sollbruchstelle im Blankvers, das ist nach der zweiten oder dritten Hebung. Ja? Und diese Sollbruchstelle habe ich versucht, in irgendeine Beziehung zu dieser rätselhaften Gebärde der Jambe, die Demeter zum Lachen gebracht hat, in all ihrer Trauer zu bringen. Mal sehen, ob das funktioniert. Das Gedicht heißt Der Spalt im Blankvers. Fünf Jampenfüße sind dir allzu glatt? Suchst du den Spalt im Blankvers, die Zäsur? Auf leisen Sohlen schleicht sich Jambe ein. Zwei Beine zeigt sie und sie hinkt zum Schein. Setzt links zwei Füßchen, trippelt dreimal rechts und gleich darauf das Ganze umgekehrt. Ein Schmetterling auf seinem Gaukelflug zeigt dir die Jambe heimlich ihren Spalt. Und noch eines, das heißt jambische Drehung, und das ist dann auch erstmal Schluss damit. Und zwar jambische Drehung auf 50 Versfüßen. Sie können sich selbst ausrechnen, das ist ein zehnzeiliges Gedicht, ja? 5 mal 10 ist, glaube ich, 50, wenn ich mich nicht irre. Das Gehen bringt Bewegung in den Weg. Im Wasserspiegel spiegelt sich der Zweig. Der Kirschbaum dreht sich im Vorübergehen, ein Blütentanz. Die Bäume stehen erst still, wenn ich vorüber bin. Siehst du? Sieh hin. Entgegen eilt die Landschaft deinem Zug. Fährst du flussab? Fließt nicht der Fluss bergauf? Flussauf fließt dir der Fluss samt Ufer zu. Dein Ufer überholt das andere. So dreht sich vor dem Auge dir die Welt.
Ja, vielen Dank. Also was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, da wir es ja hier mit eigentlich ähnlichen Tätigkeiten zu tun haben, aber aus unterschiedlichen Professionen. Also Matthias Göritz hat auch Philosophie studiert zum Beispiel oder auch Literaturwissenschaft, genauso auch Silke Scheuermann. Und Sie haben Biologie studiert und ich denke auch Literaturwissenschaft.
Ja, ich habe angefangen mit Biologie und dann zunehmend Literatur studiert. Also Germanistik nennt man das, glaube ich, ja.
Ja. Und da würde mich eben interessieren, wie kommt es tatsächlich zu Veränderungen in der lyrischen Form? Also vielleicht sind Jampen jetzt wieder möglich anzuwenden, gerade wenn man sie im Medienkontext sieht, wie sie zum Beispiel dann gebrochen werden. Wenn sie falsch gebrochen werden, dann stimmen sie plötzlich nicht mehr. Was vielleicht an die beiden jüngeren Autoren gerichtet, welche Rolle spielt tatsächlich bei euch die Veränderung der lyrischen Form oder wohin hat sie sich jetzt überhaupt verändert, wenn sie nicht mehr...
Also mich hat es nie interessiert, eine dieser klassischen Formen zu benutzen oder zu erfüllen, weil ich denke, es geht fast nur so, indem man sie dann wirklich auch mit zum Thema macht, wie er das eben getan hat, und damit dominiert... die Form als Thema würde für mich so dominieren, und ich denke einfach, dass ich ich schreibe ganz experimentell, probiere so lange aus, bis ich denke, das Gedicht stimmt, und es hat bisher noch nie sich zufällig ergeben, dass es dann so nett war. Also das fände ich auch spannend, aber ich halte es eher für was Organisches, ein Gedicht, und was jetzt diese Zeilenbrüche und die Breite der Seiten angeht, hat mir Ursula Krechel mal erzählt bei einer Lesung. Da kam sie mit einem ganz komischen breiten Gedichtband an, der sah anders aus als die normalen, da waren ihre Zeilen zu lang für das normale Buch. Und das fand ich eigentlich sehr hübsch, also dass ich eben organisch auch ein Buch oder einen Buchmacher dann anpassen sollte. Das sind Formen vielleicht, die neu entstehen können. So. Das...
Ja, also das ist bei mir sicherlich auch eher ähnlich, da ich jetzt stärker eigentlich seriell schreibe, das heißt also nicht mit einem Gedicht schon sozusagen mein Thema ganz und gar gefasst habe. Ich glaube auch nicht, dass das für meine Art des Schreibens funktioniert. Aber ich beginne ganz oft eigentlich mit einem Satz oder mit einem Wort, aus dem sich dann sozusagen so eine Art Materialmenge agglutiniert oder zusammenzieht oder so. Das heißt, es ist so eine Gravitationsmasse. Und von da aus... passiert dann etwas, und die Form entwickelt sich eigentlich ganz stark aus der Beschäftigung mit dem Material, was sich sozusagen durch immer wieder neu schreiben, immer wieder neu ansetzen, immer wieder neu mit den Zeilen sehen. Für mich wäre der Begriff, der ja vorhin jetzt auch bei Ihnen anklang, also für mich ist der Versus oder der Zeilenbruch, also Versus im Sinne von Umkehr sozusagen, ganz wichtig. Also was passiert eigentlich, wenn ich von einer Zeile zur nächsten gehe? Und was passiert dann noch bei den größeren Einheiten? Diese Stille, die plötzlich ins Papier und ins Blatt fließt und die ja dann auch beim Lesen sozusagen wieder als erfahrbares Schweigen da ist. Und Zeilen sind für mich so etwas wie große Harken, die sozusagen auch noch etwas mit anziehen, was jenseits dieser Worte ist. Also das Gedicht wird dadurch auch zu einer Art von Kescher eigentlich, mit dem man sozusagen etwas zu fangen glaubt, was vielleicht so zerbrechlich ist wie ein Schmetterling.
Ich habe ja früher nur sogenannte freirhythmische Gedichte geschrieben. Es ist aber interessant, sich auch noch mal zu vergegenwärtigen, wie der freie Rhythmus entstanden ist. Also bei uns in Deutschland durch Klopstock, durch den Versuch, die schwierigen griechischen Odenmaße nachzuahmen im Deutschen, nachdem vorher schon der Hexameter nachgeahmt war und so weiter. Und er hat es auch gemeistert, er konnte es, ja, wie es später auch Hölderlin konnte, gelegentlich sogar auch Goethe, ja. Aber Klopstock hat dabei wohl gemerkt, es klingt ungefähr so wie der freie Rhythmus im Deutschen. Ja? Das heißt, es ist eine leichte Stilisierung einer affektiven Sprache, nämlich das Griechische. Das, ohne das griechische Temperament ist natürlich sozusagen das Odenmaß eine ziemlich leere schulmeisterliche Sache. Ja? Also man, wenn man nichts zu bändigen hat, dann sollte man auch keine klassischen Versmaße benutzen. Ja? Aber für mich ist es interessant, dass ich eigentlich ausschließlich freirhythmisch geschrieben habe, und vielleicht ist das eine Alterserscheinung jetzt, ja, mir gelingen immer weniger eigentlich freirhythmische Gedichte, ja, und ich habe ja auch genug davon geschrieben, im Grunde reicht es auch, ja, gelegentlich schon. Ich meine, das hier mit dem Wohin der Hase läuft, ist natürlich ein freirhythmisches Gedicht. Und zu der anderen Sache, was ist die Differenzierung oder die Vereinfachung? Ich bin natürlich sozusagen eher an dem einfältigen Verweilen bei einer Sache interessiert. Die Gefahr der Lyrik ist natürlich auch eine Überdifferenzierung, sodass der nächste Einfall der nächsten Zeile löscht, was in der Zeile vorher war, sodass man am Ende Schwierigkeiten hat, etwas nach Hause zu tragen. Ja, das ist also diese Sorte von Überdifferenzierung oder Angst, der nicht unoriginell zu sein, ist auch eine Gefahr für die Lyrik. Ja? Die kann man natürlich dann auch wieder auf andere Weise besiegen durch Performance und so weiter. Aber ich bin davon ziemlich weit entfernt. Ich will eigentlich verweilen bei einer Struktur, bei einer Sache und so weiter, bei einem Ding nach Möglichkeit. Oder auch einen Gedanken so äußern, dass er sich inkarniert in der Sprache wie ein Ding.
Magst du dich? Also ich würde da dann doch gerne auch nochmal drauf antworten, sozusagen. Also einfach vom Ansatz her nochmal. Also in meiner Idealvorstellung müsste ein Gedicht so etwas sein wie eine betretbare Landschaft. Und das Gedicht, also Landschaft ist zum Beispiel eines von den Worten, die mich auch immer wieder faszinieren, mit der Frage, was steckt denn in einer Landschaft? Also sozusagen wie ein Bild von Magritte, wo er sozusagen die Landschaft auslöscht und dann die Wörter anstelle der Dinge setzt, die sozusagen auf diesem Bild eigentlich entstehen. Und wie kann man also sozusagen einen imaginären Raum erschaffen, einen Klangraum erschaffen, einen Assoziationsraum erschaffen, der noch zusammenhält? Also genau die Frage sozusagen auch so weit getrieben, das Universum expandiert, das Gedicht expandiert, so könnte man ja auch sagen, sozusagen in der Formgeschichte der Lyrik. Was bringt es sozusagen noch zu einem Leben? Und die Frage der Lebendigkeit ist das, was mich interessiert. Und die wird ganz stark für mich auch gehalten über bestimmte Wortfelder oder bestimmte Wörter, die sozusagen mit anderen Wörtern angestoßen werden und aus denen sich dann sozusagen auch neue Bilder und auch neue Klänge, neue Klangräume sozusagen auch erschaffen. Und zwar jetzt auch nicht nur über Vokale oder Reime, sondern teilweise auch über Knacklaute zum Beispiel. In dem einen Chicago-Gedicht, was ich gelesen habe, gibt es unglaublich viele Knacklaute. Und das ist Reibelaute und Knacklaute sind zum Beispiel Lauterfahrungen, die in der deutschen Sprache sich ganz, ganz stark eigentlich auch machen lassen und in anderen Sprachen wiederum nicht. Also dieses Lautliche sozusagen würde ich auch weit vor das Performative setzen zum Beispiel. So. Vor das performative Element sozusagen. Ja. Ja. Also ganz deutlich.
Da hätte ich auch kurz ein Beispiel, und zwar ein Epigramm, das heißt Verlustanzeige. Ich habe mein Leben verloren, der glückliche Finder kann es behalten. Also das drückt es doch irgendwie aus. Also was hat es denn Lyrik dann mit dem Abstand zum Leben zu tun? Also obwohl es ein anderes Leben darstellt, Lyrik, ist es möglich, tatsächlich etwas über das Leben dabei auszudrücken, weil es nämlich tatsächlich ein eigenständiges Leben führt, möglicherweise.
Ja, ich meine, diese Geschichte, ich habe mein Leben verloren, der glückliche Finder kann es behalten, ist eine Grabschrift, ganz einfach. Und ich wünschte, auf meinem Grabstein steht sie mal. Ja, es ist ja die reale Situation, ja, dass man sein Leben verliert und der es findet, wenn er etwas liest von einem zum Beispiel, ja, der kann das behalten, was er gefunden hat. wie wir alle das behalten haben, was wir gefunden haben. Also das ist ja alles nicht auf der flachen Hand entstanden. Ja? Und diese lapidare Ausformung interessiert mich. Ich will sie aber überhaupt nicht. Ich will das gar nicht im Gegensatz, es ist ein Gegensatz, aber nicht in Konkurrenz stellen. Ich bin froh, dass sie etwas ganz anderes machen als ich. Ja?
Inwiefern? Wo sind genau die Differenzen? Also
ja, ich finde es jetzt interessant, dass Ihre Gedichte haben ja alle so eine Bewegung, auch der Hase läuft und sowas, und dass Sie jetzt sogar im Grabstein noch die Weiterbewegung finden, dass jemand, der es findet, damit sozusagen wegspazieren kann. Das fand ich jetzt eine schöne Idee. Und Konkurrenz ist natürlich das falsche Wort, das ist eine Mehrstimmigkeit. Keine Mehrsprachigkeit.
Nach der Zweistimmigkeit zur Mehrstimmigkeit. Da wäre trotzdem die Frage nicht der Differenz oder wenn schon Differenz, weil du versuchst ja gerade in dem Buch der zärtlichste Punkt im All, nicht der dichteste, sondern der zärtlichste. Erstens die Frage, welcher soll das sein? Und es ist ja auch dann, es ist doch mehr ein Betrachten möglicherweise, weil in diesen aktuellen Texten, Gedichten kommen ja doch mehr auch Fragen danach, was passiert, ist das, was in einem Bild passiert, wenn sich dort Licht noch widerspiegelt über für den Betrachter, der es jetzt nach Jahrhunderten sieht, was hat dieses, warum versucht man dieses Licht in seinen Texten eigentlich einzufangen?
Also der zärtlichste Punkt im All ist natürlich kein existenter, das geht mir um die Suchbewegung in den Gedichten, das sind Gedichte über Städte, eigentlich weniger über Städte als über die drin wohnen, und die sind einfach alle sehr, das ist was ganz anderes, sehr plotlastig auch einfach. Ich glaube, da kommt dann die Theaterwissenschaft. Wir hatten ja vorhin über das Studienfach ganz kurz, nicht gesprochen, das Studienfach wurde angesprochen, aber da kommt dann bei mir die Theaterwissenschaft zum Vorschein, dass ich eben versuche, Minidramen eigentlich zu schaffen und ganz selten da eben am Anfang wieder, am Ende wieder zum Anfang komme oder... Es ist eine kleine Geschichte, die mit ein Pseudo, aber ein Ergebnis hat. Also das ist was. Insofern sind ja auch einige Prosa-Gedichte drin und das geht dann in eine sehr andere Richtung. Wobei ich jetzt überhaupt nicht sagen will, dass mir der Klang irgendwie nicht wichtig wäre. Im Gegenteil, das setzt sich aber voraus jetzt einfach. Es ist ja Lyrik, es ist ja gute Lyrik. Es muss ja klingen irgendwie, sonst kann man es wegwerfen. Aber ja.
Ich würde gerne nochmal was zu, also wo du sagst, plotlastig oder sagen wir mal andersrum, es gibt eine Geschichte, in deinen Gedichten gibt es immer auch Geschichten und es gibt sozusagen auch Personen, die da handeln, und das ist sicherlich auch eine Verbindung zwischen unseren Gedichten, also bei mir handeln sie dann über noch mehrere Gedichte hinweg und bei dir handeln sehr oft ein Ich und ein Du sozusagen als die verbindenden Elemente, und vielleicht um die Verbindung aufzumachen, Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass sozusagen sehr viel jetzt, dass der freie Rhythmus im Deutschen eben aus diesem Übertragen also antiker Formen und Versmaße entstanden ist und sozusagen dann auch sich letztlich auch befreit hat, übrigens ja auch gerade über die Zikade und das Anakreontische, das Kleine als Dichtthema oder sowas, aber die Ode ist natürlich sozusagen das Maß des Großen und das Maß sozusagen des Heroischen auf bestimmte Art und Weise, und bei Goethe ist das ja sehr interessant, dass die großen Goethe-Oden, also Wanderers Sturmlied und vor allem dann Harzreise im Winter, sozusagen Gedichte sind, lange Gedichte sind, die natürlich das Verständnis von Gedicht als irgendwie regelgebundene Form vollständig außer Kraft setzt. Und genau an die Stelle dieses Gedichts, also der Form, tritt dann sozusagen tatsächlich die Geschichte mit einem Anfangspunkt, mit einem Endpunkt, mit einem wirklich sehr gut choreografierten Einzug und Auszug von Gestalten und von verschiedenen Lebensstilen oder von verschiedenen Problemmustern oder so etwas. Und da ist sozusagen dann eben auch diese, ich glaube, dass das sozusagen das ist, was vielleicht die Generation von Dichtern bis heute eigentlich auch interessiert, also sozusagen die wir nicht regelgebunden schreiben. Das ist das, was wir dann letztendlich auch wollen, ist eine bestimmte Art und Weise von Erzählung im Gedicht, die aber viel stärker sozusagen in das Sprachmaterial auch eingreift und daher eben auch nicht einfach mit Prosa zur Deckung zu bringen ist.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist wohl so, wie Sie es sagen. Das sind ja dann so sozusagen auch ideelle Balladen, diese Oden, ja, die sich an irgendeinem Mythos festmachen oder dergleichen. Das ist der Ablauf, das ist etwas Theaterähnliches, das ist eine Geschichte, das ist im Grunde ein lyrisches Kleinepos, ja. Also das ist alles vollkommen in Ordnung, glaube ich. Ja, sollen wir streiten? Na gut, das können wir auch.
Ich überlege noch, ich denke noch.
Ja. Es ist ein anderes Interesse und ein anderes das Verweilen oder das Verreisen, ja, zum Beispiel. Verreisen ist ja für Sie ein sehr wichtiges Thema. Ja. Ja? Auch bis zur Gedankenflucht hin, die natürlich in Wirklichkeit keine Gedankenflucht ist, sondern ein neues Reiseziel, immer wieder. Aber die Gefahr besteht darin, ich sage wirklich nur eine, die Gefahr besteht darin, dass man dann mit dem neuen Einfall vor dem letzten flieht. Und natürlich, Sie kriegen die Kurve, ja? Aber es besteht die Gefahr, dass man sie nicht kriegt. Und wenn man verweilt, besteht die Gefahr, nur dass man blöd ist und dass man langweilig wird oder so etwas, ja. Aber mich interessiert wirklich mehr die Intensität des Verweilens, das Lapidare, das Gegenständliche, ja. Und ja, so ist das.
Ja, aber es sind vielleicht auch sehr realistische Orte, die Sie jetzt beschreiben. Bei Matthias sind es also reale Städte einfach und bei Ihnen sind es ja lebende Tiere und nicht Fantasiegestalten. Also da würde ich auch nochmal einen Unterschied machen, dass es einen surrealistischen Touch auch jetzt bei meinen Sachen gibt und bei Ihnen das eben nicht ist eigentlich, oder Matthias, ich weiß nicht, also die Städte sind, es ist Chicago, oder? Also dann, wo das ich...
Nein, also Städte sind jetzt, das hängt ja auch ganz stark damit zusammen, sozusagen an welchen Orten man lebt und was man sieht. Also für mich sind Gedichte natürlich auch eine Form von sprachlicher Wahrnehmung und von Erinnerung natürlich an etwas und von sozusagen nochmal erlebbar machen, was für mich ein ganz großes Thema ist. Und erlebbar mache ich, meine ich in dem Sinne nicht das Erlebte in irgendeiner Weise aufschreiben, das war es übrigens bei Goethe auch nie, also Erlebnislyrik in diesem Sinne, aber sozusagen einen zweiten Lebensraum zu schaffen, in dem sich sozusagen eine Erfahrung noch einmal machen lässt und auch sozusagen eine ganze Zeit festhalten lässt. Und dieses Moment von Zeit und Bewegung festzuhalten, was ich stimme da mit Ihnen überein, allerdings glaube ich, dass dieses Paradoxon sich eben nicht lösen lässt und dass das, also meine Figur des Loop sozusagen sich, was sich ja in eine Spirale eigentlich dreht, weil es ja irgendwann auch enden muss und gleichzeitig es sich weigert zu enden, genauso wie sich das Leben eigentlich auch weigert zu enden, so würde ich das zumindest formulieren. Endet aber trotzdem und von daher das nächste Paradox ist da. Von daher sind für mich aber zum Beispiel die Räume, also Städte sind etwas, was so groß ist, dass wir es sozusagen eigentlich wahrnehmungsmäßig und mit unserem Leben gar nicht erfassen können. Und trotzdem leben wir in ihnen und trotzdem sind sie als Form, als wilde Form ja auch da. Also sie umschließen uns und genauso wie eine Landschaft eben. Und insofern sind sie, wenn sie in Gedichten bei mir auftauchen, sozusagen eine Art von, ja, auch festgehaltene räumliche Erfahrung, die sich so nur in diesem Gedicht und so, aber auch dann nur mit dieser Stadt sozusagen machen lässt. Also das glaube ich ganz sicher. Wie eben auch eine Erfahrung mit der Zikade sich nur mit der Zikade natürlich verbindet.
Nennen Sie die Städte, die in Ihren Gedichten vorkommen. Das ist natürlich eine große Gefahr des Name-Droppings. Man erfährt dann als Leser, ah, der war schon in Amerika. Ja, ob Ich auch nicht. Ja? Das ist es eben. Das ist wahrscheinlich der Hauptunterschied zwischen uns, dass ich nicht in Amerika war.
Warum nicht?
Weil ich eine amerikanische Schwester habe, die kommt zu mir. Ja, da brauche ich doch nicht nach Amerika zu gehen. Da bin ich gerade. Ja?
Hallo.
Ja, ich denke, natürlich, Amerika kommt so übergewaltig zu uns, über die Mattscheibe.
Weil es die große Schwester ist, oder?
Wie bitte?
Weil es die große Schwester ist, nicht der große Bruder.
Ist nicht der große Bruder, nein, aber die große Schwester. Ja, also die Gefahr des Name-Droppings. Also Leute, die mal in der Villa Massimo waren und dann immer die römischen Straßennamen variieren und so weiter, die Museen. Das ist natürlich eine große Gefahr. Das sollte man nicht machen. Also man sollte eigentlich sogar ein Verbot erteilen,
Das nicht. Nein. Genau, weil du hast ja jetzt relativ viel an Name-Dropping auch in dem zärtlichsten Punkt im
All. Überhaupt nicht. Also genau diese, also weder Massimo ist jetzt etwas zu sehr in der Szene geblieben, aber eine Stadt wie Rom oder New York ist keine reale Stadt mehr. Das ist ein Mythos an sich, das ist ein ganzer Topos. Und das ist kein Name-Dropping mehr, das ist schon so allgemein wieder, das ist wie verwischt und an den Rändern ausgefranst ist. Man kann es vollkommen neu besetzen, also wenn man es in einen neuen Zusammenhang stellt, denke ich.
Nur in einem kurzen Gedicht muss man diesen Namen nennen oder geht es nicht auch, ein Bild zu erzeugen, unabhängig
es von einem
Zustand,
also
eine Situation oder eine Landschaft, die also nicht benannt wird?
Was ist auf keinen Fall, sollten hier Verbote ausgesprochen werden, was in einem Gedicht nicht vorkommen darf. Also da sträuben sich mir gleich die Nackenhaare hier.
Genau, also dann hätten wir Punkt 4, glaube ich, von Bens berühmten Verbotsschrift. Also ja, also benutzen Sie keine Farben in Gedichten, Ausnahme Blau. Ich habe mich ganz eng dran gehalten in diesem einen Gedicht. Ja, also, aber das ist natürlich absurd und das kann man so natürlich auch nicht machen. Und das Gleiche ist mit den Namen. Also ein Name ist ja sozusagen ein ganz starker Anwesenheitsfaktor, also der Name eines Menschen oder der Name einer Figur, wie er bei Ihnen ja auch vorkommt. Bei Ihnen sind es dann antike Figuren, die ganz stark natürlich auch auftauchen. Also daher ja dann auch, also das ist ja auch ein sehr starker Bezug. Also ich könnte das sozusagen jetzt auch zurückgeben, aber mich interessiert das ja auch. Mich interessieren zum Beispiel Mythenreste, die sich sozusagen in ganz anderer Form auch wieder, die in ganz anderer Form wieder auftauchen. Wenn wir jetzt beispielsweise über amerikanische Städte sprechen, dann interessiert es mich ganz stark, wenn in New Yorker oder Chicagoer Vierteln sozusagen plötzlich Friseurläden auftauchen. Du hast ja auch ein Gedicht über Medusas Friseur gemacht, aber wenn da plötzlich dann Friseurläden auftauchen, die plötzlich Aphrodite's Child oder sowas heißen, ja? Also sozusagen genau das herbeiholen als Antike in die Moderne und in das tagtägliche Umgehen mit dem, sodass es sozusagen zu diesem Nebeneinander kommt. Und das ist ein sehr reizvolles Nebeneinander. Es genügt natürlich nicht einfach sozusagen Dinge nebeneinander zu stellen, aber um jetzt mal die römischen Straßen zu erwähnen, Rolf-Dieter Brinkmann, eben auch Villa Massimo Stipendiat Anfang der 70er, schreibt dann in einem seiner Gedichte sozusagen eben nur römische Straßennamen plus Pizza, Spaghetti etc. zur Abschreckung und schreibt am Ende, oh Scheiß. Und damit hat er natürlich recht.